Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit
Laura-Marie Edinger-Schons. Ich bin Chief Sustainability Officer an der Universität Hamburg und habe dort auch eine Professur für nachhaltiges Wirtschaften.
Laura Edinger-Schons forscht an der Universität zu Fragen wie zum Beispiel, welche Vorteile bringen Investitionen in nachhaltiges Wirtschaften Unternehmen? Welche Eigenschaften müssen Führungskräfte mitbringen, wenn sie eine nachhaltige Transformation vorantreiben wollen? Oder auch, wie lassen sich die Erfolge solcher Maßnahmen messen? Andererseits ist sie Chief Sustainability Officer an der Universität Hamburg und versucht, das Thema Nachhaltigkeit hier bei uns voranzutreiben. Wie gut das funktioniert und welche Hindernisse dem entgegenstehen, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Christina Kretzig. Frau Edinger-Schons, Sie sind noch gar nicht so lange an der Universität. Gut ein Jahr ist das jetzt erst her. Ganz in Kürze, welche Bilanz würden Sie bisher ziehen?
Ja, tatsächlich hatte ich vor ein paar Tagen mein einjähriges Jubiläum. Und seitdem ist die Zeit einerseits total schnell vergangen und andererseits ist wahnsinnig viel passiert. Die erste Zeit war sehr geprägt von Abstimmungsgesprächen, Kennenlernen und auch die Fäden aufnehmen des ehemaligen Kompetenzzentrums Nachhaltige Universität. Dann haben wir im Januar schon ein erstes offenes Plenum zur Nachhaltigkeit im Lichthof der Stabi gehabt mit 200 Personen, die dazugekommen sind. Wir haben 12 Arbeitsgruppen gegründet, die an verschiedensten Themen der Nachhaltigkeit an der UAH seitdem arbeiten. Und dann hatten wir über das Jahr hinweg verschiedenste Gespräche, einen Stakeholder-Workshop mit Experten und Expertinnen rund um Nachhaltigkeit aus der UAH, haben über den Sommer ein Tiny House auf dem Campus aufgestellt als Begegnungsstätte für Nachhaltigkeit und haben auch schon ganz intensiv an der Nachhaltigkeitsstrategie gearbeitet. Ein erstes Ergebnis ist jetzt gerade erschienen, und zwar unser Klimaschutzbericht, in dem wir uns wirklich erstmal den Fußabdruck der Uni anschauen. Fußabdruck, also Footprint, das, was wir so an negativen Wirkungen haben, Emissionen, CO2. Und dieses erste Ergebnis ist eben jetzt gerade erschienen. Da sind wir ganz glücklich, aber wir sind natürlich auf einer Reise und da auch noch ziemlich am Anfang.
Okay, jetzt sagen Sie doch ziemlich am Anfang. Ich wollte gerade sagen, von dem, was Sie jetzt sagen, klingt es so, als wären Sie schon mittendrin nach nur einem Jahr und nicht dabei, sich erst vorsichtig ranzutasten.
Ja, also es ging super schnell, ne? Ich hatte da vorher auch eine ähnliche Rolle. Ich war vorher an der Universität Mannheim Prorektorin für Nachhaltigkeit und Informationsversorgung. Und am 30.11., meinem letzten Arbeitstag in Mannheim, habe ich dort noch das Klimaschutzkonzept verabschiedet, bin dann abends in den Zug gestiegen und am nächsten Tag hatte ich die erste Sitzung Präsidium in Hamburg. Also es war sozusagen ein Schnellstart. Was natürlich immer ein bisschen länger dauert, als man das sich am Anfang wünscht, ist, diese ganzen Prozesse zur Datenerhebung aufzugleisen. Und gerade jetzt, was wir gemacht haben mit dem Klimaschutzbericht ist, wir haben da sehr ambitioniert nach Greenhouse Gas Protocol, das ist so der gängige Standard, alle möglichen Emissionen, die wir haben, erhoben. Und das heißt eben nicht nur, wie viel haben wir verbraucht im Bereich Strom, Fernwärme, Energie, sondern auch, was haben wir zum Beispiel an Waren bestellt. Jeder Laptop und jedes Anlagegut, was wir bestellt haben, haben wir versucht, in CO2 umzurechnen und sind dabei auch wirklich durch 300.000 Buchungen durchgegangen. Und auch im Bereich Dienstreisen, Pendeln, Mobilität haben wir sehr umfassend erhoben, was wir da für Emissionen verursacht haben. Das ist komplex und man muss sich einfach mal ein bisschen durchwursteln und wuseln. Und dann lernt man aber auf der Reise ganz viel und im nächsten Jahr geht's dann schneller.
Wir sprechen gleich nochmal intensiver auch über den Klimaschutzbericht. Bevor es richtig losgeht inhaltlich, würde ich Sie jetzt in die sogenannte Schnellfragerunde einladen. Das ist ein Element in der Wissenswelle mit schnellen Fragen und schnellen Antworten. Mhm. Sie sind aus Mannheim nach Hamburg gezogen. Was liegt Ihnen mehr, Rhein und Neckar oder Alster und Elbe?
Also es war natürlich einerseits eine berufliche Entscheidung, andererseits fühlen wir uns auch total wohl in Hamburg. Wir haben ja vorher schon privat in Hamburg gelebt und fühlen uns rundum an Alster und Elbe wohl. Obwohl ich sagen muss, dass ich ab und zu dieses sonnige Rhein-Neckar-Umfeld schon noch vermisse.
Sie haben vorher in Bochum Wirtschaftswissenschaften studiert. Würden Sie dieses Fach heute noch einmal wählen?
Ja, würde ich tatsächlich. Obwohl ich sagen muss, dass ich in meinem Studium einige frustrierende Momente erlebt habe. Das Studium hat aber auch dazu beigetragen, dass ich diesen Weg dann gegangen bin. Ich habe mich schon vor dem Studium sehr für Nachhaltigkeit und auch unterschiedliche Formen des Wirtschaftens interessiert. und habe mir mal gedacht, man muss das ja mal studieren, damit man es auch versteht. Wenn man es verändern will, muss man es ja verstehen. In meinem Studium habe ich dann ganz viele Momente erlebt, wo mir Lehrkräfte in der Universität gesagt haben, ja, das sind jetzt eben unsere wirtschaftswissenschaftlichen Modelle, die bilden nicht wirklich die Realität ab, aber was Besseres haben wir noch nicht. Und das fand ich ziemlich frustrierend und nicht zufriedenstellend. Und dann habe ich ja hinterher auch meine Doktorarbeit noch im Bereich der experimentellen Spieltheorie und ökonomische Anomalien geschrieben und bin dann über den Weg eigentlich wirklich dazu gekommen, in der Wissenschaft zu bleiben und an Nachhaltigkeit zu arbeiten.
Sie hatten, glaube ich, in Indonesien auch so einen Aha-Moment, wo Sie wirklich nochmal sich auf das Thema Nachhaltigkeit konzentriert haben. War das ein Schlüsselmoment in Ihrem Leben oder in Ihrer Forschung?
Also ich habe ja 3,5 Jahre in Summe in Indonesien gelebt und da hatte ich ganz viele Schlüsselmomente. Einer ist ein Besuch in einer Schwefelmine in Ostjava, bei dem wir gesehen haben, wie unterschiedlich Lebensperspektiven sein können, weil da die Arbeiter und Arbeiterinnen in dieser Schwefelmine eine sehr stark reduzierte Lebenserwartung haben, weil die einfach diesen giftigen Gasen ausgesetzt sind und diese harte Arbeit machen ohne Schutzkleidung. Und ich stand da Anfang 20 und habe gedacht, ich habe mein Leben noch vor mir. Und die Menschen, die ich da getroffen habe, haben teilweise eine Lebenserwartung von knapp 35 oder 40 Jahren. Aber neben diesen Menschenrechtsgeschichten waren für mich da auch ganz viele andere Momente prägend. Die Tatsache, dass da der Meeresspiegelanstieg schon dazu führt, dass Existenzen bedroht werden. Die Tatsache, dass wir überall im Meer Plastikmüll finden dort. Abholzung von Regenwäldern, Umgang mit natürlichen Ressourcen. Ich glaube, da sieht man einfach wirklich, welche Konsequenzen unser kapitalistisches System hat, was uns hier nicht tagtäglich in der Klarheit bewusst ist. Also ich glaube, wir alle wissen, dass das alles nicht so gut läuft und dass das nicht so nachhaltig ist. Aber für mich war diese Zeit in Indonesien einfach nur mal prägend, weil es mir genau diese Probleme vor die eigenen Augen geführt hat.
Und letzte Frage der Schnellfragerunde. Mit Ihrem 4-jährigen Sohn spielen Sie die Geschichte der Osterinsel nach, um das Thema Nachhaltigkeit anschaulich zu machen. Haben Sie das Gefühl, so ein Spiel würde vielleicht auch einigen Staats- und Regierungschefs dieser Welt weiterhelfen?
Ja, also ich glaube, für uns alle ist dieses Veranschaulichen des Themas in einfacher Art und Weise hilfreich. Und ich habe 2 Söhne, der eine ist 3 und der andere ist mittlerweile 5. Und die fragen natürlich auch immer mal wieder, was ich dann da in der Uni mache. Und das hilft mir natürlich auch zu versuchen, dieses Thema so einfach wie möglich zu kommunizieren. Gleichzeitig arbeite ich ja auch sehr viel in Kommunikationsformaten mit Menschen aus der Politik und aus der Wirtschaft zusammen. Und da merke ich schon immer, die sagen häufig nach Vorträgen oder Diskussionen oder Workshops, Herr Laura, mir war das ja eigentlich alles schon vorher klar, aber so wie wir das heute nochmal reflektiert haben, hat mich das richtig betroffen und bewegt. Und das einfach nochmal so ganz, ganz einfach durchzuspielen und zu erfahren, was bedeutet das? Ich glaube, das ist für uns alle sehr bewegend und das Thema macht ja auch Angst, muss man sagen.
Vielleicht für die, die es nicht wissen, Osterinseln, warum? Was ist da passiert?
Genau, die Geschichte der Osterinseln ist eine Geschichte, in der die ersten polynesischen Siedler und Siedlerinnen auf diese Inseln gekommen sind und haben da ihre Gesellschaften aufgebaut. Und man kennt ja diese ikonischen Figuren der Osterinseln, diese großen Steinköpfe. Und um die zu transportieren ans Meer, wurden damals Bäume abgesägt, gefällt. Und die Geschichte besagt, dass eben zwischen den verschiedenen Dörfern ein Wettkampf ausgebrochen ist, wer denn die größten Steinstatuen hat. Und dadurch dann immer mehr dieser natürlichen Ressource Bäume gefällt wurden, was dann zu einem Zusammenbruch des Ökosystems der Inseln geführt hat. Und die Zivilisation ist dann als Folge zusammengebrochen. Und das ist natürlich schon echt eine schockierende Geschichte. Die Grundidee der Nachhaltigkeit im deutschen Sprachraum, der Begriff Nachhaltigkeit geht ja zurück auf ein Schriftstück aus, ich glaube 1713 war es, Silvicultura Economica von Hans Karl von Carlowitz, der die einfache Weisheit aufgeschrieben hat, dass wenn wir Bäume schneller absägen, als sie nachwachsen können, das nicht nachhaltig ist. Und ich glaube, das sieht man an diesen Osterinseln ganz genau. Ne? Also wir müssen unserer Erde Zeit lassen, sich zu regenerieren. Und sie kann sich ja regenerieren. Wenn wir es schaffen, in Balance mit unserem Ökosystem zu leben, dann ist eine nachhaltige Art des Lebensstils für die Menschheit möglich. Und ich finde, das kann man mit so einfachen Geschichten immer ganz schön veranschaulichen.
Spannend ist ja auch, dass es da um einen Wettbewerb ging, haben Sie gesagt. Und das erinnert ja fast ein bisschen an heute. Ne? Wer hat das größte Auto oder das neueste Handy? Es ist auch ein Wettbewerb, der auch dazu führt, dass wir unsere Ressourcen überstrapazieren. Zum Thema Verhaltensänderung, das steckt da ja drin. Es ist so schwierig, sein Verhalten zu ändern, obwohl wir es besser wissen. Haben Sie dazu auch geforscht?
Ja, ich würde da gerne nochmal differenzieren. Also es gibt ja Verhaltensänderungen oder diesen Wettbewerb, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, auf verschiedenen Ebenen. Einmal auf der individuellen Ebene. Wir sind alle VerbraucherInnen, wir sind Mitarbeitende in Organisationen. Also wir haben eigene Rollen als Individuum. Dann gibt es aber natürlich auch den Wettbewerb zwischen zum Beispiel Unternehmen, die ja auch wettbewerbsfähig sein müssen. Und dann gibt es den Wettbewerb zwischen Staaten und Regionen in der Welt, die natürlich auch gegeneinander antreten. Auf allen diesen Ebenen finden ja eigentlich diese Aushandlungsprozesse statt. Der Nachhaltigkeitsdiskurs, der wird ja in der Öffentlichkeit ganz häufig auf die Individualebene geschoben. Wir müssen weniger fliegen, weniger Fleisch essen und so weiter. Das sind natürlich auch alles wichtige Themen. Ich finde aber, man sollte auch die anderen beiden Ebenen nicht vergessen, denn da behindern wir uns natürlich auch sehr. Unternehmen können ja auch nicht von einem Tag auf den anderen sagen, ach, dann wirtschaften wir jetzt komplett nachhaltig, denn da hängen ganz viele Geschäftsprozesse dran, bei denen Unternehmen natürlich aufpassen müssen, ob sie dann noch wettbewerbsfähig sind. Es gibt sehr gute Beispiele von Unternehmen, die sehr nachhaltig wirtschaften, aber gerade die Umstellung von einem nicht nachhaltigen Geschäftsmodell zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell ist natürlich mit hohen Kosten verbunden. Und dann die Ebene der Staaten, das ist eine ganz wichtige Ebene, denn man sieht ja jetzt gerade auch im zum Beispiel Kontext China, dass einige Unternehmen nach China abwandern mit ihren Geschäftsaktivitäten, weil sie da bestimmte Dinge einfacher tun können als in Europa. Es gibt die Diskussion darum, dass wir jetzt eine neue Berichtspflicht in Europa bekommen für Nachhaltigkeit, wo viele sagen, oh, schränkt das vielleicht unsere Wettbewerbsfähigkeit als Kontinent ein. Es ist so, dass wir als Europa da jetzt eine Pionierrolle einnehmen und das ist, finde ich persönlich, sehr, sehr gut. Es gibt viele, die auch von einem Brussels-Effekt sprechen. Ja, dadurch, dass wir in Brüssel proaktiv Gesetzgebung machen für Nachhaltigkeit, haben wir einen Einfluss auf die ganze Welt. Aber es geht auf allen drei Ebenen immer auch wieder um diese Wettbewerbe, um die Wettbewerbsfähigkeit. Und auf der individuellen Ebene, ja, da haben wir tatsächlich ein bisschen zu geforscht und uns Verhaltensänderungen angeschaut. Und da muss man sagen, ja, immer wenn wir uns verändern sollen, ist das erstmal anstrengend, ja. Und man versucht es erstmal zu vermeiden. Aber es gibt auch einen Wandel der sozialen Normen über die Zeit. Und ich finde, da sieht man, dass in den letzten Jahrzehnten und auch Jahrhunderten die Menschheit schon bewiesen hat, dass sie sehr wandlungsfähig ist bei sozialen Normen. Ja, wenn wir mal sehen, dass zum Beispiel wir heute Sklaverei grundsätzlich ablehnen, dass Frauen normalerweise wählen dürfen. Als ich angefangen habe zu studieren, 2002, 2001, da wurde in Vorlesungsräumen geraucht. Ja, wie sich die sozialen Normen rund um Rauchen verändert haben in diesen etwas mehr als 20 Jahren, ist ja Wahnsinn. Und genauso sehen wir jetzt gerade im Kontext der Nachhaltigkeit, dass sich ganz viele Verhaltensnormen verändern, rund um Fleischkonsum, rund um Textilkaufverhalten. Und ich glaube, das ist jetzt einfach eine ganz, ganz grundsätzliche Veränderung, die in unseren Gesellschaften vor sich geht. Ich glaube, in vielen Bereichen geht es da schon in eine gute Richtung.
Das klingt ja fast so ein bisschen so wie, wir sind auf einem guten Weg und dann können wir uns jetzt zurücklehnen. Aber so ist es, glaube ich, nicht.
Nee, wir sind leider überhaupt nicht auf einem guten Weg. Also, es gibt schon einige Veränderungen in den sozialen Normen auf der individuellen Ebene. Das sehe ich und erkenne das an. Aber ich habe ja gerade diese anderen beiden Ebenen genannt. Gerade auf der Ebene der Unternehmen und auch der Staaten, da sehen wir, dass es einfach viel zu langsam geht. Ja, wenn wir uns zum Beispiel so Statistiken anschauen mit Daten zu Klimaprognosen, dann sehen wir, dass im Moment wir überhaupt noch nicht auf dem Weg sind, dass wir die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen können. Und da müssen wir viel, viel ambitionierter werden, viel, viel schneller werden. Und das ist ja nur das Thema Klimaschutz. Es gibt ja andere Nachhaltigkeitsthemen, die mindestens genauso, teilweise bedrohlicher noch sind. Ich sage nur Biodiversitätskrise zum Beispiel, Artensterben. Da haben wir noch viel zu wenig Daten und viel zu wenig Verständnis darüber, was das überhaupt für uns bedeutet. Und ja, also da würde ich sagen, sind wir längst nicht da, wo wir sein sollten und sind viel, viel zu langsam leider.
Kommen wir auf dieses mittlere Feld. Am meisten forschen Sie zu Unternehmen. Viele Unternehmen schmücken sich heute ja auch mit Maßnahmen, die sie in Sachen Nachhaltigkeit tun, dann wird auch manchmal so dieser Vorwurf laut, dass es sich da um Greenwashing handelt. Sie haben aber mal genauer hingeguckt, ob Kundinnen, Kunden solche Maßnahmen wertschätzen. Was ist dabei rausgekommen?
Vielleicht erst noch mal ganz kurz zu diesem Begriff Greenwashing. Da spricht man ja davon, wenn eine Organisation angibt, grüner zu sein, als sie es tatsächlich ist. Und da gibt es, finde ich, ganz spannende differenzierte Forschung. Also einerseits gibt es natürlich die absoluten Bullshit-Kampagnen im Moment, ja, wo man einfach sagen muss, das ist schlimm und das muss bald enden. Und da gibt es ja auch Gesetzgebung am Horizont, die jetzt kommt und die das sehr stark einschränken wird, was Unternehmen sagen dürfen. Es ist aber auch so, dass ich nicht immer verteufeln würde, wenn Unternehmen etwas sagen, was sie noch nicht erreicht haben. Also es gibt zum Beispiel Unternehmen, die jetzt schon sagen, sie haben eine Vision für ein nachhaltigeres Geschäftsmodell und das sieht so und so aus. Das haben sie natürlich noch nicht erreicht. Jetzt könnte man sagen, warum muss man denn überhaupt drüber reden? Da gibt es eine Forschung, die spricht von sogenanntem Aspirational Talk, also reden über Dinge, die man erreichen möchte. Und das kann eine sehr starke Wirkung in eine Organisation hinein haben. Also wenn zum Beispiel das Top-Management und die Führungskräfte anfangen, über eine Vision für eine nachhaltigere Zukunft des Unternehmens zu sprechen, dann ist das ein ganz klares Signal in die Organisation hinein, wir wollen das und lasst uns bitte alle daran arbeiten. Da würde ich sagen, solange dann auch wirkliche Taten folgen, sollte man solches Reden erstmal nicht verteufeln. Aber was man natürlich sagen muss, die nächsten Jahre werden uns viel stärkere Transparenz bringen. Jetzt gibt es eine neue Berichtspflicht, die hat ja gerade schon erwähnt, die dazu führen wird, dass wir einfach viel mehr Daten haben, über was die Unternehmen wirklich tun. Und dann kann man natürlich auch diejenigen, die nur reden und nicht handeln, viel mehr zur Verantwortung ziehen. Auf der Ebene der Konsumenten und Konsumentinnen haben wir in meinem Team recht viel dazu geforscht, wann Skepsis entsteht und wie glaubwürdig Unternehmen wahrgenommen werden. Und da finden wir eigentlich auch immer diesen sehr differenzierten Zugang zu dem Thema, dass es schon deutlich mehr Skepsis gibt als in der Vergangenheit. Die VerbraucherInnen sind einfach auch viel informierter als in der Vergangenheit. Aber ich glaube, es gibt auch dieses Verständnis, dass nicht alles sofort passieren kann und dass es auch Unternehmen gibt, die noch einen ganz großen Teil der Reise vor sich haben. Wichtig ist immer eine authentische Kommunikation, ne? Dass man eben auch mal darüber spricht als Unternehmen, wo man noch große Probleme hat und dass man sich nicht in der Kommunikation nur auf die Themen fokussiert, bei denen man sowieso keine Probleme hat. Also es gibt Tech-Konzerne, die vielleicht einfach nicht so große CO2-Emissionen im eigenen Bereich haben. Da macht es natürlich dann keinen Sinn, ganz stolz darauf zu sein, wie ressourcensparend man arbeitet, sondern man muss natürlich schon auch als Unternehmen sehr authentisch und ehrlich kommunizieren und das wird dann auch von VerbraucherInnen wahrgenommen.
Es gibt ja diesen alten Satz, tue Gutes und sprich darüber. Das heißt aber, dieser erste Teil muss eben auch erfüllt werden, tue Gutes und nicht tue nichts und sprich darüber.
Ja, und am besten erstmal in den eigenen vier Wänden anfangen und tue keinen Schaden, ne, füge keinen Schaden zu, bevor man anfängt, darüber zu reden, was man so Gutes tut. Ne? Also es gab ja in der Vergangenheit auch jetzt einige Unternehmen, die sich gedacht haben, Nachhaltigkeit ist ein Trend, da springe ich auf und spende ein bisschen was für lokale Sportvereine und rede ganz viel darüber, ohne sich selbst zu verändern oder rettet den Regenwald. Ja, diese Krombacher-Kampagne kennen ja vielleicht noch einige. Das waren ja so ein paar erste Kampagnen, die sehr stark auf diesen Zug aufgesprungen sind, die dann aber auch sehr stark kritisiert wurden. Und ich glaube, das Wichtigste ist immer, bevor man nach draußen groß redet, erstmal wirklich das eigene Haus in Ordnung bringen und schauen, ne, dass man auch weiß, worüber man spricht. Ich finde, man braucht nicht über positive Maßnahmen außerhalb des Unternehmens zu sprechen, solange man vielleicht eine Wertschöpfungskette hat, die noch einen großen Schaden anrichtet.
Wenn man sowas beurteilen will, dann heißt es ja auch, man braucht Kriterien, anhand derer man das beurteilen kann. Und das ist auch ein Forschungsfeld von Ihnen, ne? Wie misst man denn, wie erfolgreich ein Unternehmen sich verändert hat?
Für diese Dinge brauchen wir natürlich ganz neue Methoden, denn in der Vergangenheit wurde Geschäftserfolg eben hauptsächlich durch Profitmaximierung definiert und Wachstum und am besten grenzenloses Wachstum. Und da befinden wir uns jetzt in einer Phase, wo wir ganz grundsätzlich neu definieren, wie wir Erfolg von Organisationen messen. Und das ist eben dann viel mehrdimensionaler und vielfältiger als in der Vergangenheit. Dazu muss man erstmal verstehen, welche Stakeholder hat ein Unternehmen, also welche Anspruchsgruppen. Welche Beziehung besteht zwischen dem Unternehmen und diesen Anspruchsgruppen? Welche Wirkungen haben die Geschäftstätigkeiten? Und wie kann man die denn dann eigentlich messbar machen? Und beim CO2 haben wir natürlich mittlerweile schon ganz gute Methoden, wie wir alles, was da so passiert, auch in CO2-Äquivalente umrechnen können. Bei anderen Themen, gerade bei den sozialen Auswirkungen, stehen wir häufig noch ganz schön am Anfang und müssen erstmal überlegen, wie kann sowas überhaupt in eine gute Messung übersetzt werden?
Sie haben mal gesagt, zum Thema Fleischessen, haben Sie mal gesagt, irgendwie ein Steak hätte so eine Ökobilanz, wie wenn ich mit dem Auto von, ich glaube, Hannover nach Berlin fahren würde oder so ähnlich. Das wusste ich nicht, das hat mich total überrascht und ich habe mich genau in dem Moment auch gefragt, wie misst man das? Also ich fand das einen super guten Vergleich, sehr, sehr anschaulich und trotzdem dachte ich so, oh mein Gott, wie viele Dinge muss ich dafür wissen, irgendwie, was hat die Kuh gefressen und wie lange hat sie gelebt? Ist das so, oder wie ich mir das so vorstelle, nämlich sehr, sehr, sehr kompliziert?
Eigentlich gar nicht mal so. Also es gibt für solche Berechnungen mittlerweile echt gute Methoden. Bei Produkten kann man zum Beispiel sogenannte Lifecycle Assessments verwenden, wo man sich wirklich den ganzen Lebenszyklus von einem Produkt anschaut. Und das Gute ist ja, das muss ja nicht jede Organisation selbst tun, sondern das wird einmal für die Produkte gemacht und dann werden solche Informationen in zentralen Datenbanken gespeichert und die, die diese Informationen benötigen, können darauf zurückgreifen. Ich hatte mal versucht, eine Sache umzurechnen. Da bin ich dann echt an die Grenzen gestoßen. Ich wollte wissen, ob es für die Uni mehr CO2-Emissionen verursacht, wenn wir in einem Hörsaal unterrichten oder wenn wir in Zoom unterrichten. Und das ist dann zum Beispiel, also der CO2-Abdruck von einer Zoom-Session ist dann von ganz vielen Faktoren abhängig. Wie viele Leute da drin sind in dem Call, ob die ihr Video anhaben oder nicht, welche Stromversorgung die zu Hause haben. Und da ist natürlich im Moment noch ganz viel so in der Forschung in Bewegung. Aber prinzipiell ist es gar nicht so ein Hexenwerk. Man muss einfach nur wirklich gut definieren, welche Prozesse gehören alle dazu, um dieses Produkt zu erstellen und zu nutzen und zu entsorgen. Das ist natürlich auch mal so eine Frage. Wie kann man das dann in CO2 bemessen? Und dazu muss man wieder sagen, es wird ja häufig kritisiert, dass wir nur diese CO2-Brille aufhaben. Zur Nachhaltigkeit gehört eben deutlich mehr als nur CO2. Ne? Das gibt uns eine Indikation, wie der Klimaeffekt ist von einem Produkt. Das sagt uns aber noch nichts über Menschenrechte in den Lieferketten oder Biodiversitätsimpacts. Und da müssen wir jetzt in den nächsten Jahren auch besser werden.
Wenn Unternehmen versuchen, nachhaltiger zu werden, dann sind diese Dinge die realen Kosten. Auf der anderen Seite steht ja aber vielleicht auch ein Nutzen, wie zum Beispiel Ansehen bei Konsumentinnen und Konsumenten. Und das stelle ich mir jetzt wieder schwerer vor zu berechnen, wenn es sich nicht direkt in höhere Kaufzahlen niederschlägt. Was wie Wertschätzung, wie positiv stehe ich so einem Unternehmen gegenüber? Welchen Ruf hat es? Welche Gefühle löst es in mir aus? Wie misst man denn sowas?
Genau, also ich glaube, das muss man ja auch nochmal sagen, ne? Die Entscheidungen, die wir als Konsumenten und Konsumentinnen treffen, die sind ja nicht nur durch ein oder zwei Kriterien in der Kaufentscheidung beeinflusst, sondern man sieht ja selber im eigenen Alltagsleben, wie komplex solche Entscheidungen sind. Und nicht immer ist Nachhaltigkeit das wichtigste Kriterium. Das ist halt auch einfach so der Fall, ne? Und für Unternehmen ist es natürlich jetzt im Moment ganz spannend zu versuchen, diese Entscheidungsprozesse auch besser zu verstehen und dann auch bessere Angebote machen zu können. Ich glaube, was einer meiner Kollegen hier in Hamburg mal schön gesagt hat, Stefan Eickhut, wir müssen es schaffen, ermöglichende Umgebungen zu schaffen. Es muss ja nicht immer so sein, dass die perfekt nachhaltigste Option die ist, die von allen gewählt wird. Aber wir sollten für alle diese Entscheidung so einfach wie möglich machen, dass sie sich nachhaltig verhalten können. Und das liegt ja an der Entscheidungsarchitektur auch häufig. Ja? Das liegt an wirklich komplexen Systemen und nicht nur an dem einzelnen Produkt. Und ich glaube, das ist was, wo wir viel stärker natürlich auch als Gesellschaften drüber nachdenken müssen. Mobilität, Ernährung, was sind das für Systeme und welche Faktoren spielen eine Rolle? Und wie können wir den Menschen im System es einfacher machen, die nachhaltigen und dann häufig auch gesünderen Entscheidungen für sich zu treffen?
Das, was Sie gerade zitiert haben von Herrn Eickhut, ermöglichende Umgebungen schaffen, bezog sich dann ja auf die Universität Hamburg und das war eigentlich auch eine gute Überleitung zu diesem anderen Teil des Gespräches, nämlich die Rolle der Universitäten, unserer Universität, die sich als Universität der Nachhaltigkeit versteht, in diesem ganzen Prozess. Wie würden Sie diese Rolle beschreiben?
Ja, das ist vielleicht auch ganz schön in der Analogie zu den Unternehmen, die ich gerade beschrieben habe. Einerseits als Universität haben wir unseren eigenen Betrieb Und um glaubwürdig die Universität der Nachhaltigkeit zu sein, müssen wir natürlich in den eigenen vier Wänden auch nachhaltig agieren. Das heißt, alles fängt natürlich erstmal bei uns zu Hause an. Ja? Schaffen wir das, einen Betrieb umzusetzen, der auf Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zum Beispiel beruht, wo wir mit Ressourcen gut umgehen, wo wir Klima schützen, wo wir Biodiversität fördern auf unseren Liegenschaften. Das ist so, finde ich, die Grundlage. Und das bezeichnen wir häufig als unseren Footprint. Und dann hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass wir aber noch zwei weitere Ebenen sehen. Und die sind ganz spezifisch für Universitäten. Den Footprint haben ja alle Organisationen. Als Universität haben wir aber eben diese drei großen Missionen, die Forschung, die Lehre und den Transfer. Und in allen Bereichen können wir natürlich Nachhaltigkeit stärker oder weniger stark integrieren. Und in der Forschung sprechen wir da von unserem Brainprint, also welche Forschung betreiben wir eigentlich zu Nachhaltigkeit, welche Rolle spielen da verschiedenste Themen in dem großen Spektrum der Nachhaltigkeit, also zum Beispiel im Spektrum der Sustainable Development Goals. In der Lehre, wie stark integrieren wir denn Nachhaltigkeit in unsere Lehrformate? Gibt es eigene Studiengänge zu Nachhaltigkeit? Gibt es Professuren mit Denomination im Nachhaltigkeitsbereich, die eben spezifisch dann auch Lehrformate anbieten? Und werden zum Beispiel auch Studierende in diese Programme eingebunden? Und dann im Bereich Transfer, da gibt es natürlich ganz vielfältige Themen. Angefangen vielleicht mal beim Thema Gründung. Gibt es bei uns eigentlich Gründungen mit Nachhaltigkeitsbezug? Gibt es partnerschaftliche Verbindungen mit Organisationen zu Nachhaltigkeit? Gibt es Kooperationsbereiche, in denen wir auch im Transfer zu nachhaltiger Entwicklung beitragen können? Und das finde ich eben ganz wichtig, dass wir einerseits in den eigenen vier Wänden schauen, dass wir uns an Prinzipien der Nachhaltigkeit orientieren, aber gleichzeitig nicht außer Acht lassen, dass wir eben diese anderen Wirkungsebenen haben und die auch stärken und weiterentwickeln sollten.
Das heißt, wir sollten nicht nur selber gut wirtschaften, sondern wir sollten auch als Vorbild fungieren und vielleicht auch als Ideengeber, richtig?
Genau. Also es ist so, dass wir jetzt ja gerade diesen Klimaschutzbericht erstellt haben und haben da ja diese Scope 1, 2 und 3 gemessen. Das ist so, dass tatsächlich wenig Organisationen so umfassend ihre Emissionen bilanzieren. Aber da haben wir eben auch gesagt, wir können ja nicht im Vorlesungssaal darüber sprechen, dass Unternehmen umfassend ihre Emissionen bilanzieren sollten und dann machen wir es selber nicht. Wir müssen da natürlich auch gewissermaßen als Pioniere vorangehen. Und auch wenn es aufwendig ist und wirklich viel Arbeitszeit über den Sommer gekostet hat, ist es natürlich auch was, wo wir dann anderen Organisationen sogar helfen können. Also wir haben jetzt diesen Klimaschutzbericht erstellt, haben da tatsächlich auch ein Programm geschrieben noch, um diese Scope 3 Emissionen bilanzieren zu können, was wir auch Open Source zur Verfügung stellen werden. Und das ist was, wo natürlich andere Universitäten, die vielleicht weniger Ressourcen haben, sich daran dann orientieren können. Und wenn wir sagen, wir sind die Uni der Nachhaltigkeit, dann müssen wir in vielen Bereichen natürlich auch solche Pionierarbeit leisten und auch mal ein bisschen inspirieren, ne? Zeigen, dass das geht und dass man sich nicht nur Sorgen machen muss.
Wir haben jetzt ganz viel über die Wirkung nach außen gesprochen. Sie haben aber vorhin auch gesagt, dass wenn sich Unternehmen nachhaltige Ziele setzen, dass das einen großen Einfluss auf die Mitarbeitenden hat. Ist das an der Uni auch zu merken?
Das ist ein ganz spannender Bereich. Bei mir ist es ja so, dass ich jetzt in diesem Bereich auch selber geforscht habe und das jetzt aber auch in meiner Tätigkeit im Präsidium schön einbringen kann. Ich habe ja in der Vergangenheit mit einigen Unternehmen dazu geforscht, wie sie ihre Mitarbeitenden inspirieren können, zur Nachhaltigkeit des Unternehmens beizutragen. Und da haben wir uns angeschaut, einmal, welche Wirkung es hat, wenn zum Beispiel das Unternehmen über einen sogenannten Higher Purpose spricht, also eine höhere Zielsetzung verfolgt als die Gewinnmaximierung. Das ist ja bei uns auch so, dass wir so ein Leitmotiv haben mit dem Innovating and Cooperating for a Sustainable Future. Und was wir immer wieder gefunden haben in diesen Studien ist, dass es einen ganz wichtigen Faktor gibt, von dem das abhängt, ob das effektiv ist oder nicht. Und das ist die Unternehmenskultur und die Autonomie, die die Mitarbeitenden empfinden. Also habe ich das Gefühl, dieses Thema wirklich gestalten zu können? Ist das eine befähigende Unternehmenskultur? Und ich glaube, dass genau das für uns als Uni auch wichtig ist. Wir wollen ja nicht eine Nachhaltigkeitsmanagerin oder einen Nachhaltigkeitsmanager. Wir wollen ja eigentlich, dass alle in der Organisation an dem Thema mitwirken. Und das schaffen wir aber nur, wenn wir auch eine Kultur der Befähigung kreieren, in der die Mitglieder der UAH auch wissen, ja, wir wollen das, das ist unser Ziel, sie dürfen das auch in ihren Jobs, sie dürfen auch Prozesse hinterfragen, die Uni mal so ein bisschen auf den Kopf stellen, Dinge neu denken und dabei auch experimentieren. Und experimentieren heißt eben auch, dass manchmal nicht alles sofort klappt, was man sich da vorgestellt hat. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse neue Kultur, nicht nur für die UAH, sondern für Universitäten und auch für andere Formen von Organisationen, dass wir da viel projektbasierter arbeiten, dass wir agiler werden. Und dafür braucht es eben auch so eine Fehlerkultur und eine Kultur des Experimentierens. Das ist was wir jetzt als Präsidium auch nicht nur im Nachhaltigkeitsbereich, sondern ganz insgesamt uns vorgenommen haben, an dieser Kultur sehr stark zu arbeiten. Und ich glaube, dass dann nicht nur die Nachhaltigkeit davon profitiert, sondern dass wir als gesamte Organisation besser werden können.
Sie haben ja die zwei offenen Pläne schon angesprochen, die Sie durchgeführt haben bis jetzt. Wie war denn da das Feedback aus der Uni heraus von Mitarbeitenden und Studierenden? War das so, wie Sie erwartet haben? Größer, kleiner? Gab es Überraschungen für Sie, also Bereiche, an die Sie selber vielleicht vorher gar nicht gedacht haben?
Also wir haben tatsächlich schon drei offene Pläne in diesem Jahr gehabt. Aber der Plan ist tatsächlich, ab dem nächsten Jahr einmal pro Semester zusammenzukommen. Insgesamt waren die Diskussionen super toll. Es war auch schön, dass wir haben uns ja nicht nur als Sustainability Office vorgestellt, sondern wir haben aus der ganzen Uni Leute auf die Bühne geholt, die an Nachhaltigkeit arbeiten. Und das waren dann teilweise unsere Arbeitsgruppen, teilweise waren das Forschende, die zu Nachhaltigkeit forschen, Studierendenprojekte. Und jedes Mal, in jeder Runde dieses offenen Plenums konnten wir jetzt schon echt tolle Projekte zeigen und dann auch wirklich Dinge teilen, die in der Zwischenzeit passiert sind, die entschieden wurden. Überraschend war für mich diese wirklich positive Energie. Ich wusste schon, dass die Uni Hamburg die Uni der Nachhaltigkeit ist. Aber das dann so zu erleben, war für mich echt eine tolle Erfahrung. Ne? Ich kam rein als neue CSO und es war am Anfang eher die Herausforderung, dass aus allen Richtungen der Uni E-Mails und Anfragen kamen. Man hatte das Gefühl, die Uni hat so richtig darauf gewartet, dass diese Rolle startet und dass diese Dinge zusammengeführt werden. Was natürlich immer eine Herausforderung ist, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, was wichtig ist. Ne? Es gibt Leute, die sagen, wir müssen als Uni so schnell wie möglich unsere Emissionen reduzieren und dafür auch hohe Kosten in Kauf nehmen. Und andere sagen, wieso sollen wir denn überhaupt Klimaneutralität als Uni anstreben? Ist es nicht viel sinnvoller, wenn wir das Geld in Forschung und Lehre stecken? Und damit muss man, glaube ich, einfach umgehen, dass es diese natürlich heterogenen Erwartungen und Wünsche gibt. Und das sind natürlich alles Dinge, die wir da entscheiden. Die können wir nicht als Sustainability Office oder als Präsidium alleine entscheiden, sondern da brauchen wir einfach immer wieder dieses Sounding Board Universität. Ja, und dafür haben wir jetzt, glaube ich, in dem ersten Jahr geschafft, sehr gute Formate zu schaffen. Es gibt nicht nur das offene Plenum, es gibt ja auch diesen Stakeholder-Workshop. Wir haben jetzt noch ein externes Advisory Board, mit dem wir uns im Dezember treffen werden, sodass wir einfach von allen Seiten wirklich nochmal Feedback zur Strategie bekommen und dann gute Entscheidungen hoffentlich treffen können.
War das jetzt eben ein Beispiel aus der Praxis? Also gibt es diese Stimmen wirklich, die sagen, lasst uns das Geld lieber in Forschung und Lehre investieren, warum CO2-neutral werden?
Absolut. Also höre ich bei jeder Sitzung, in der ich über Nachhaltigkeit spreche, diese Kommentare.
Weil es so teuer ist oder weil es als unnötig erachtet wird?
Also ein Argument, was ja häufig kommt, und das hört man ja auch im Kontext Deutschland und Klimaschutz. Ne? Warum sollen wir denn in Deutschland Klimaschutz machen, wenn wir nur so einen kleinen Anteil an den weltweiten Emissionen haben? Oder warum sollen wir denn auf Flugreisen verzichten, wenn Flugreisen nur so wenig der globalen Emissionen ausmachen? Und genauso kommt dieses Argument natürlich bei der Universität, dass viele sagen, wer sind wir schon als Uni Hamburg mit unseren 70.000 Tonnen CO2-Emissionen? Da sollen doch erstmal andere anfangen und warum sollen wir dann da Geld investieren? Ich glaube, es gibt ja so eine Liste von Dingen, die immer als Gründe gegen Nachhaltigkeit genannt werden. Und das ist ja so ein, sag ich mal, würde ich mal unter die Top 10 wahrscheinlich der Argumente stecken. Ich glaube, davon darf man sich natürlich nicht beirren lassen. Wir müssen dann natürlich abwägen, wie viel Geld wir in was reinstecken und wo es sinnvoll ist. Aber dass wir selbst auch nachhaltig agieren müssen, um glaubwürdig zu sein, das steht außer Frage.
Gab es auch schon mal Sachen, wo Sie selber gesagt haben, nee, dann lass uns das lieber nicht machen, das ist jetzt zu teuer im Verhältnis zu dem Effekt, den es haben wird?
Also es gibt viele Situationen, in denen wir abwägen müssen, was gerade der beste Weg ist. Ein ganz konkretes Beispiel. Im Bereich der Emissionen ist es so, dass wir durch Gas in der Wärmeversorgung hohe Emissionen verursachen. Und da muss man überlegen, wie kommen wir dann weg vom Gas? Bis 2030 wollen wir da ja Lösungen gefunden haben. Eine Lösung, die sich sehr anbietet, ist auf Fernwärme zu wechseln. Denn die Stadt Hamburg hat auch das Ziel, die Fernwärme so schnell wie möglich zu dekarbonisieren. Wir sind da am Anfang davon ausgegangen, dass das Ziel der Stadt ist, die Fernwärme bis 2030 größtenteils dekarbonisiert zu haben. Jetzt im Moment ist aber die Sprache von mindestens 50% bis 2030. Das ist für uns natürlich jetzt wieder so eine Abhängigkeit, ne? Also wenn wir wissen, dass die bis 2030 die Fernwärme klimaneutral haben, dann würden wir natürlich versuchen, all in so viel wie möglich auf Fernwärme umzustellen. Das werden wir wahrscheinlich auch tun, weil es einfach die beste Option ist. Man muss aber natürlich immer wieder reflektieren, gibt es noch bessere Wege? Also würde es an manchen Standorten mehr Sinn machen, eine Wärmepumpe zu bauen? Dann ist es so, dass wir in manchen Bereichen auch gar nicht selber agieren, sondern bei den Gebäuden ist es ja so, dass wir nur im Mieter-Vermieter-Modell die Gebäude nutzen. Und da muss man immer auch schauen, was können wir überhaupt selber tun? Und in den Bereichen, wo wir es selber tun können, wo ist das Geld dann am besten eingesetzt, um CO2-Reduktion zu erwirken? Und da braucht man dann manchmal auch erstmal noch Machbarkeitsstudien und technische Daten, die wir gar nicht sofort haben. Und ja, manchmal muss man dann auch mit ein bisschen Unsicherheit leben und warten, bis man eine bessere Datengrundlage hat.
Gibt es Bereiche, wo Sie sagen, da ist noch so richtig der Hund begraben, da muss man nochmal so ganz grundlegend dran oder stehen wir insgesamt ganz gut da?
Also ich hatte ein bisschen Angst bei dem Wechsel von Mannheim nach Hamburg, weil mal zum Vergleich, also in Mannheim hatten wir so roundabout 2000 Tonnen CO2-Emissionen. Das ist eine rein geisteswissenschaftlich geprägte Universität, keine technischen Fächer, keine Labore. Und jetzt sind wir ja hier ja bei knapp 70.000 Tonnen, also eine ganz andere Hausnummer. Ich bin jetzt nach dem ersten Jahr eher erleichtert, weil wir einen guten Durchblick bekommen haben. Wir haben super gut mit den internen Stellen zusammenarbeiten können. Wir haben eine sehr gute Datenbasis mittlerweile und ich glaube, wir haben jetzt auch einen guten Plan. Ich glaube aber auch, dass es eben noch ein paar Themen gibt, da wird es eben schwierig, weil wir Dinge nicht selber entscheiden können, nicht selber in der Hand haben. Und ja, klar, also Bauliegenschaften ist ein Riesenthema, gerade für den Fußabdruck. Dann, was natürlich auch nochmal ein großes Thema ist, ist dieses Zusammenspiel zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Da wird in den nächsten Jahren, glaube ich, auch noch viel auf uns zukommen. Und was man auch sagen muss, gerade diese Schnittstellen KI und Nachhaltigkeit, da verstehen wir ja langsam gerade erst, was da alles auf uns zukommen wird. Dass wir das einfach gut schaffen, zu antizipieren und uns da aufzustellen, das sind so Themen, wo ich denke, ja, da wird es noch ein bisschen Brainpower brauchen.
Ich würde noch einmal zurückkommen wollen auf diese Tatsache, die Sie erforscht haben, dass wenn Unternehmen solche Wege gehen, dass es eben auch die Mitarbeiter motiviert, sich anders, besser vielleicht, wenn man es werten will, zu verhalten. Wenn jetzt jemand das gehört hat, hier die Wissenswelle und total motiviert ist, was würden Sie dieser Person mit auf den Weg geben, ganz allgemein oder eben gerade als Mitarbeiterin, Mitarbeiter der Uni Hamburg? Was wären so kleine Verhaltensänderungen, die dann wirklich was bewirken?
Es ist ja immer schön, auch mal zu überlegen, was hat man überhaupt für Rollen? Und Konsument, Konsumentin sind wir natürlich irgendwie alle. Und da macht es Sinn, darüber zu reflektieren, was kann man umsetzen, ohne jetzt irgendwie den kompletten Alltag auf den Kopf stellen zu müssen. Manche Sachen gehen halt einfach nicht sofort. Und ich glaube, also bei uns sind es zum Beispiel die kleinen Kinder, wo man dann nicht immer so flexibel ist, wie man vielleicht gerne wäre. Bei anderen Leuten sind es andere Faktoren. Aber ich finde, man muss auch mal über diese individuelle KonsumentInnenrolle hinaus ins Arbeitsleben reinschauen. Und da, finde ich, haben viele die Hebel, die sie haben, noch gar nicht so ausgeschöpft. Denn eigentlich muss man sagen, jede Rolle in Unternehmen, ob es in der Rechnungslegung ist oder in der Personalabteilung, da hat Nachhaltigkeit eine Relevanz. Und da, glaube ich, ist es so, dass viele zwar einerseits Nachhaltigkeit spannend finden und wichtig finden und auch motiviert sind, aber gar nicht wissen, wie sie genau mitwirken können. Für die in der UAH, die sich in dieser Lage befinden, natürlich einfach zum offenen Plenum kommen und schauen, wie man sich einbringen kann. Wenn die Themen, die man selber wichtig findet, da noch nicht als Arbeitsgruppe vorhanden sind, dann gründen wir die Arbeitsgruppe.
Das jetzt also als Einladung zu verstehen.
Genau, absolute Einladung. Man kann sich auch mal die Aufzeichnungen von den letzten offenen Plänen anschauen. Die sind alle bei Lecture2Go verfügbar. Aber das Gleiche entsteht ja gerade in vielen Unternehmen, ne? Dass so das betriebliche Vorschlagswesen neu erfunden wird im Sinne der Nachhaltigkeit. Und dass die Unternehmen merken, dass es ja Sinn macht, diese Innovationskraft der Mitarbeitenden auch zu nutzen. Und ich glaube, da ist auch die Arbeitskultur in vielen Unternehmen gerade sehr im Wandel. Und was wir an der Uni versuchen mit diesem projekthafteren und agileren Arbeiten, das passiert ja da draußen auch in ganz vielen Bereichen.
Also das ist ein bisschen eine Einladung zum Think Big, was Sie jetzt gesagt haben. Nicht nur die Jute-Tasche einzupacken und den Kaffeebecher mitzunehmen und dann nicht immer die Einwegsachen mitzunehmen, sondern wirklich auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken in die Arbeitsumgebung und für das Unternehmer ein bisschen mitzudenken.
Absolut. Und alles hinterfragen.
Frau Edinger-Schunz, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
Das war die Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit Laura Edinger-Schunz. Mein Name ist Christina Kretzig. Wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns über podcast@uni-hamburg.de oder über die Social-Media-Kanäle der Universität. Tschüss!